Deutschlandfunk. Hintergrund.
Politische Symbole. Die Macht von Bildern und Gesten. Von Otto Langels.
Er ist niedergekniet. Selten habe ich eindrucksvoller gesehen, dass ein Deutscher die Verantwortung für diese unermesslichen Verbrechen auf sich nimmt, wie es eben hier der deutsche Bundeskanzler vor dem Denkmal im Warschauer Ghetto getan hat.
Der Kniefall Willy Brandts in Warschau im Dezember 1970. Eine spontane Geste, zugleich ein symbolischer Akt mit nachhaltiger Wirkung. Die Aufnahmen zählen sicherlich zu den wichtigsten, geradezu ikonischen Bildern, die die Bundesrepublik in ihrer Geschichte produziert hat. Die Historikerin Barbara Stolberg-Rillinger.
Zweifellos ist es so, dass diese Geste von Willy Brandt eine ungeheure Aufmerksamkeit gefunden hat, dass sie das Bild der deutschen Politik und der Deutschen verändert hat, dass sie auch zurückgewirkt hat auf die deutsche Bevölkerung und natürlich in der Außenwirkung eine große Rolle gespielt hat. Es ist ja auch nicht zufällig sozusagen ein ikonischer Akt. Das Foto von diesem Akt ist ja nicht zufällig ein Foto, das sich in der kollektiven Erinnerung eingebrannt hat und bis heute eine geradezu mythische Bedeutung hat.
Daran hat sich ein halbes Jahrhundert später nichts geändert. Im Gegenteil. Die politische Bühne lebt von ausdrucksstarken Bildern jenseits obligatorischen Händeschüttelns und demonstrativer Umarmungen.
Wenn man jetzt mal in die neueste Zeit blickt, fällt einem natürlich ein, die Inszenierung von Putin. Das ist natürlich alles voller Symbolik, ob man an einem riesenlangen Tisch weit entfernt sitzt von seinem Gesprächspartner oder ob man sich nah und direkt an den Geschehnissen präsentiert.
Das stärkere Bild ist zweifellos jenes des ukrainischen Präsidenten Zelensky in einer Art von militärischem Grünzeug, das er anhat, kommt natürlich symbolisch ungeheuer gut in die Bilder hinein.
Barbara Stolberg-Rillinger und der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel über zwei Kriegsgegner, Wladimir Putin und Volodymyr Zelensky. Sie führen diesen Krieg nicht nur mit Waffen und Soldaten. Putin demonstrierte am Vorabend des Überfalls auf die Ukraine seine Distanz gegenüber westlichen Politikern an einem 6 Meter langen Tisch. Den Krieg bezeichnet er beharrlich als militärische Spezialoperation und unterstreicht dies durch ein betont ziviles Auftreten mit Anzug und Krawatte, obwohl sich der Herrscher des Kremls doch früher gerne in kämpferischer Pose fotografieren ließ. Mit Militärstiefeln, Khaki-Hosen und nacktem Oberkörper auf einem Pferderücken. Und Zelensky? Peter Ruhenstroth-Bauer war früher stellvertretender Chef des Bundespresseamtes unter Gerhard Schröder und ist heute Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe.
Ende Februar war ich in der Ukraine und habe festgestellt, wie enorm die Zivilgesellschaft dort zusammenhält und sich gegenseitig unterstützt. Und dazu zählt ganz bestimmt auch die tägliche Ansprache ihres Präsidenten. Dazu zählen auch die Bilder, wenn er mit seinem olivgrünen Militärpullover vor der Kamera steht oder auch, wenn er bei internationalen Begegnungen zugeschaltet wird und eben dann auch diese Uniform trägt.
Volodymyr Zelenskys bewusst bescheidenes Auftreten signalisiert: Ich bin an eurer Seite, ich bin einer von euch. Im Unterschied zu dem unnahbaren Wladimir Putin, der abgeschottet im Kreml sitzt, umgeben von steifen Generälen in ihren mit Orden behängten Uniformen. Nicht unbedingt Sympathieträger. Auch das steckt hinter medienwirksamen Auftritten. Sie sollen Aufmerksamkeit erregen, Solidarität beschwören, Stimmungen verstärken. Die Außendarstellung ist mehr als bloßer Schein.
Man muss sie ernst nehmen, das ist nicht nur Symbolik,
sagt die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan.
Symbolik hat eine Bedeutung, weil sie bestimmte Grundpositionen, auch politische Positionen einer Regierung oder einer Gruppierung zum Ausdruck bringt und zwar sehr wirksam. Und damit sind wir bei der zweiten Funktion, dass sich einprägt öffentlich, visuell, ohne große Sätze und große kognitive Anstrengungen, was da gemeint ist.
Einfache Gesten bewirken oft mehr als lange Reden. Gesine Schwan ist langjähriges Mitglied der SPD. Zweimal kandidierte sie für ihre Partei für das Amt der Bundespräsidentin. Vergeblich. Er ist noch lebhaft in Erinnerung, wie die Spitzen der Ampelparteien vor 2 Jahren den erfolgreichen Abschluss der Koalitionsgespräche inszenierten. Wie die glorreichen 7 aus dem legendären Film schritten Scholz, Baerbock, Lindner und Co. auf die Kameras zu und verkündeten ihre Fortschrittskoalition.
Das sind ja solche Parolen, Fortschrittskoalition, die findet dann irgendein Redenschreiber oder ein Kommunikationsfuzzi und das wird dann aufgenommen. Dann treten die eben auf zusammen und lächeln und es heißt dann, der Geist von Meseberg war wunderbar, obwohl das offenbar auch nicht auf die Dauer trägt.
Das ist das Risiko verheißungsvoller Auftritte. Sie sollen Aufbruchsstimmung verbreiten, wecken aber auch Erwartungen und können schnell verblassen. Wenn die versprochenen Wohltaten ausbleiben, verkommen grandiose Inszenierungen zur bloßen Symbolpolitik. Die Quittung, sinkende Umfragewerte und Niederlagen bei späteren Wahlen. Die Kommunikationsfuzzis, wie sie Gesine Schwan despektierlich nennt, sind Pressesprecher, Redenschreiber, PR-Experten, sogenannte Spin-Doktoren und Imageberater. Sie planen Auftritte und überlassen wenig dem Zufall. Einer von ihnen ist Klaus-Peter Schmidt-Degell. Er war persönlicher Berater des SPD-Bundesfinanzministers Hans Eichel und führt auf sein Wirken zurück, dass Eichel zeitweise der beliebteste Politiker der Regierung war. Heute arbeitet er als Medienberater.
Die Inszenierung überwiegt und die geplante Inszenierung, das ist gelernt, das ist eingeübt, das hört zum Geschäft dazu. Zumal der Politiker heutzutage, jedenfalls die Bundespolitiker, gar nicht die Zeit haben, sich da groß was zu überlegen. Es gibt natürlich die Presseteams, die Medienteams, die sich sowas ausdenken können.
Als Spektakel der Macht hat die Historikerin Barbara Stolberg-Grillinger rituelle Formen der Kommunikation bezeichnet. Die Rektorin des Wissenschaftskollegs Berlin hat entsprechende Handlungen im alten Europa untersucht und weist ihnen bis heute eine elementare Funktion zu.
Der Umgang mit Symbolen hat sich sicher in verschiedener Hinsicht sehr geändert im Laufe der Jahrhunderte. Die Relevanz symbolischer Akte hat sich verändert, aber bestimmte, man könnte vielleicht sagen, symbolische Grundvokabeln, ja, wie zum Beispiel darf man sitzen oder muss man stehen, haben sich nicht so sehr verändert.
Stehen mussten gestandene Politiker auch noch Jahrhunderte später. Zum Beispiel im Sommer 1948, als die Alliierten den westdeutschen Ministerpräsidenten 3 Dokumente mit den Grundzügen eines künftigen westdeutschen Staates vorlasen. Kein Treffen auf Augenhöhe, die Militärgouverneure saßen, die Deutschen standen wie die Schulbuben vor ihnen. Ein gutes Jahr später, nach der Gründung der Bundesrepublik, stattete der frisch gewählte Bundeskanzler Konrad Adenauer in Begleitung seines Kabinetts den hohen Kommissaren auf dem Petersberg bei Bonn seinen Antrittsbesuch ab. Die Alliierten standen auf einem Teppich, die deutsche Delegation sollte, so sah es das Protokoll vor, Abstand wahren und davor Aufstellung nehmen. Gesine Schwan.
Bekannt ist, dass Adenauer versucht hat, den langfristigen Souveränitätsanspruch Deutschlands dadurch zu dokumentieren, dass er gegenüber den Alliierten auf diesen berühmten Teppich getreten ist.
Inzwischen ist die politische Welt eine andere, so sollte man meinen. Doch bestimmte symbolische Grundvokabeln, wie die Historikerin Barbara Stolberg-Grillinger sie nennt, sind geblieben. Die Versuche zum Beispiel, über Auftreten und Gesten Macht zu demonstrieren und andere zu demütigen. Vor 1,5 Jahren passierte in Ankara Folgendes.
Als Ursula von der Leyen und Michel bei Erdogan zur Audienz waren und Ursula von der Leyen eindeutig zurückgestuft wurde, indem sie auf einem Sofa saß und nicht auf einem Sessel wie Michel, was selbstverständlich kein Zufall war.
Ein Fall von männlicher Machtdemonstration. Die Aufregung war groß, löste in Brüssel aber keine diplomatische Krise aus. Ein Sprecher der EU-Kommission erklärte, von der Leyen sei überrascht gewesen, sie hätte es aber dann vorgezogen, der Substanz der Gespräche Priorität vor protokollarischen Fragen zu geben. Erdogans Macho-Gehabe führt zu der Frage, ob bei der Außendarstellung im politischen Raum das Geschlecht eine Rolle spielt. Hätte sich zum Beispiel Wladimir Putin beim Empfang eines Mannes ähnlich aufgeführt wie gegenüber Angela Merkel? Der frühere stellvertretende Chef des Bundespresseamtes, Peter Ruhn-Strothbauer.
Putin legt sehr viel Wert auf die Macht der Bilder und da ist jeder Schritt überlegt. Das geht bis hin zu der Kenntnis, dass die ehemalige Bundeskanzlerin keine besondere Zuneigung zu Hunden hat und er dann Platz nimmt, ihr einen Platz anbietet und gleichzeitig eben sein Hund dort hineinkommt. Und das ist ein Ausdruck besonderer Überlegenheit und besonderer Stärke, wie er meint.
Wollte Putin Angela Merkel einschüchtern und Einfluss auf den Gesprächsverlauf nehmen? Dies sei ihm nicht gelungen, versicherte Merkel später. War diese Inszenierung mehr als ein politisches Machtspielchen Putins, eine Art Vorwegnahme künftigen, rücksichtslosen Vorgehens des Kremlherrschers? Symbolische Auftritte können ein Menetekel sein, eine ungute Vorahnung dessen, was später eintritt. Dass sie immer die gewünschte Wirkung erzielen, bezweifelt der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel.
So genau wissen wir das nicht, aber ich würde meinen, wenn keinerlei spontane Reaktion erkennbar ist und wenn auf der anderen Seite völlig klar ist, dass eine PR-Aktion, das ist die reine Inszenierung, das hat nichts mit einem authentischen Ausdruck eines politischen Willens zu tun, dann ist die Symbolkraft dünn. Je spontaner, umso glaubwürdiger und haftet in unserem Bewusstsein.
Auch dies ist ein Merkmal politischer Symbole. Ihre Wirkung ist nicht kalkulierbar, mitunter verpuffen sie als harmlose PR-Gags. An einem sonnigen Julitag 2019 umarmte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder einen Baum im Münchner Hofgarten. Gedacht als Startschuss einer medienwirksamen Klimaoffensive. 30 Millionen Bäume sollten gepflanzt werden. 3 Monate später stand gerade mal eine winzige Tanne auf einer Freifläche. Naturschützer sprachen von Schaufensterpolitik. Söder sah bald darauf in den Grünen den politischen Hauptgegner. Eine ganz andere Wirkung entfaltete hingegen ein zufällig entstandenes Foto im Jahr 1972.
Hinten brennt das Land, ein schreiendes, nacktes Mädchen läuft auf uns zu.
Ein Reporter machte im Vietnamkrieg eine verstörende Aufnahme von einem Mädchen, das als Napalm Girl ins kollektive Bildgedächtnis einging.
Da kriegen wir Gänsehaut, das schleift sich, prägt sich, meißelt sich richtig in unser Gedächtnis ein. In den USA hat es auch noch einmal die Mobilisierung gegen den Vietnamkrieg befeuert. Und der Krieg wurde nicht unbedingt in Vietnam auf dem sogenannten Schlachtfeld verloren, er wurde vor allen Dingen auch zu Hause verloren.
Die Aufnahme konnte eine entsprechende Wirkung nur entfalten, weil sie auf eine Grundstimmung vor allem in den USA, aber auch weltweit traf. Die Proteste gegen einen zunehmend als Erfolg und sinnlos angesehenen Krieg nahmen zu, ein Krieg, der immer mehr Opfer forderte. Nichts brachte die Grausamkeit des amerikanischen Vorgehens stärker zum Ausdruck als das Bild des Napalmmädchens. Die USA lernten daraus und erschwerten bei späteren Militäreinsätzen eine unabhängige Berichterstattung, um Bilder wie die aus Vietnam zu verhindern. Eine nachhaltige Wirkung in unseren Tagen, schreibt Wolfgang Merkel einem spektakulären Ereignis in Washington zu.
Der Sturm aufs Kapitol. Ich glaube, das wird uns noch ganz lange verfolgen, dieses Bild mit dem Sturm einer gewaltbereiten Meute auf das Herz der amerikanischen Demokratie. Und das hat einen großen Symbolwert. Das hat insofern Kraft, weil wir gegenwärtig in nahezu allen westeuropäischen und transatlantischen Demokratien die Krise, die Schwäche, die Herausforderungen der Demokratie diskutieren.
Der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel interpretiert die Bilder vom Sturm aufs Kapitol als Angriff auf die Demokratie. Anhänger Trumps verteidigen sie als Zeugnisse eines heroischen Akts mutiger amerikanischer Bürger. Politische Symbole sind keineswegs immer eindeutig. Ihre Rezeption kann gegensätzlich ausfallen, das Urteil liegt häufig im Auge des Betrachters. Symbolträchtige Bilder können die Krise der Demokratien illustrieren, sie können auch den Ausgang von Wahlen verändern. Im Sommer 2002 profilierte sich Bundeskanzler Gerhard Schröder während der Hochwasserkatastrophe an der Elbe mitten im Wahlkampf als Krisenmanager. Peter Ruhenstroth-Bauer war damals stellvertretender Chef des Bundespresseamtes.
Der hat die Gummistiefel dabei und zieht die Gummistiefel an und hat eben einen Sensus, wie ihn auch andere Politikerinnen und Politiker haben, für Bilder, um den Macher zu zeigen, der sich eben kümmert vor Ort und dann eben auch nicht scheut, in die Fluten zu gehen mit seinen Gummistiefeln.
Die Prognosen für Schröder waren vorher nicht günstig gewesen, doch er gewann die Wahl. Nicht zuletzt, wie viele Beobachter meinten, dank der Gummistiefel. Zwei Jahrzehnte später wurde für den Kanzlerkandidaten Armin Laschet die Flutkatastrophe an der Ahr zum politischen Desaster. Beim Besuch im Hochwassergebiet passierte während der Ansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Folgendes, wie eine WDR-Reporterin schilderte.
Während der eine Steinmeier erklärt, das Schicksal der Opfer zerreiße das Herz, sieht man im Hintergrund diese Szene. Armin Laschet lacht.
Die Reaktionen fielen entsprechend aus. Würdeloses Verhalten, pietätlos, ein Kandidat ohne Anstand. Armin Laschet entschuldigte sich, versuchte sich zu erklären, aber es war, an falscher Stelle, ein Lacher zu viel. Aufwühlende Aufnahmen kommen immer wieder aus dem Mittelmeerraum. Sie lösen Bestürzung und Mitgefühl aus, so das Bild des zweijährigen syrischen Jungen, dessen Leichnam 2015 an der türkischen Mittelmeerküste angeschwemmt wurde.
Dieser kleine, am Strand liegende Tote Alan Kurdi hat eines bewirkt. Er hat die katastrophale Situation für Menschen auf der Flucht, die nach Europa wollten, um Schutz und Sicherheit zu suchen, eindeutig markiert. Und er hat die Öffentlichkeit darauf hingewiesen, dass das die tödlichste Grenze unseres Kontinents ist.
Dieses Bild erregte auch deshalb Aufsehen, weil es ein Kind zeigt. Mit den Aufnahmen sogenannter unschuldiger Opfer lassen sich Hilfsbereitschaft und Unterstützung wecken. Eigentlich müssten auch die Klimakleber der letzten Generation Sympathieträger sein. Sie treten friedlich auf, trotzen Wind und Wetter, lassen sich ohne Widerstand wegtragen und setzen sich für sinnvolle Ziele ein. Doch mit ihren provozierenden Aktionen erhitzen sie die Gemüter, stoßen auf heftigen Widerspruch und werden daher nicht die Zeiten überdauern, meint Wolfgang Merkel.
Das sind Episödchen, würde ich sagen. Das wird vorbeigehen. Es wird deshalb diskutiert, weil es ein Ausdruck auch der Spaltung dieser Gesellschaft ist. Ich glaube, dass das nicht besonders lange in unserem Gedächtnis haften bleibt.
Als vor 5 Jahren eine damals 15-jährige Schülerin wochenlang allein mit einem Schild vor dem schwedischen Parlament in Stockholm für mehr Klimaschutz protestierte, ahnte niemand, welche Dynamik sich daraus entwickeln würde. Ein Jahr später stand Greta Thunberg vor den Vereinten Nationen in New York. 2019 zählte das US-Magazin Time sie zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten. Eine derartige Wirkung konnte sie freilich nur erzielen, weil sie mit ihrer Aktion auf ein drängendes globales Thema aufmerksam machte, das die politisch Verantwortlichen ignorieren oder nur zögerlich umsetzen. Das Mädchen, das mit einem Pappschild zum Schulstreik für Klimaschutz aufrief, wurde zur Ikone der Umweltbewegung. Ob und welche politischen Symbole wirkmächtig werden, historische Bedeutung erlangen und ins kollektive Gedächtnis eingehen, darüber entscheiden nicht Zeitzeugen und politische Beobachter, dies lässt sich erst mit größerem zeitlichen Abstand beurteilen.
Das war der Hintergrund. Politische Symbole, die Macht von Bildern und Gesten von Otto Langels. Redaktion Katharina Peetz.